Hallo, normalerweise kommt ja jetzt hier das Intro und bevor das Intro kommt, das kommt jetzt gleich, möchte ich noch kurz daran erinnern, dass in den Shownotes unsere kleine Umfrage ist und wer Lust hat, sich jetzt beim Podcast noch so ein bisschen nebenbei mit Tippern zu beschäftigen, der kann gerne in der Umfrage teilnehmen und da gibt es auch eine Kleinigkeit zu gewinnen, wenn man seine E-Mail-Adresse da lässt. Und an der Stelle höre ich schon auf und jetzt geht gleich der Podcast los. Vielen Dank.
Der Design-Podcast der Burg.
Herzlich willkommen zur inzwischen 40. Folge des Hurra-Hurra-Podcasts. Und heute ist der Designer Konstantin Gritschic bei uns zu Gast. Und bevor wir in die Fragen gehen zur Designausbildung, zur Designlehre, worum es in diesem Podcast ja oft und eigentlich immer geht, vielleicht noch kurz zur Erläuterung. Mein Name ist Christian Zöllner, ich bin Professor für Designmethode und Experiment an der Burg Giebichenstein in Halle und dieser Podcast ist der Design-Podcast der Burg, aber es ist eigentlich nur ein Design-Podcast der Burg, weil es soll ja noch viel mehr geben, weil das Format ja sehr angenehm ist zum Vermitteln von Wissen oder zum auch, naja, vielleicht auch nur Hören von verschiedenen Positionen zur und von Gestaltung. Und damit endet auch schon diese Editorial Note und ich fange gleich mal an und sage, hallo Konstantin, schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
Hallo Christian.
Moin. Ich würde auch gleich mal direkt reingehen und zwar, die Kollegen vom DD-Podcast oder DD-Cast haben schon mal mit dir gesprochen oder du hast mit denen gesprochen und da habt ihr viel über diesen John Makepeace School for Craftsmanship gesprochen, wo es um Material und diese ganzen Sachen geht und das ist auch durchaus interessant, aber mich interessiert eigentlich noch mal was anderes. Und zwar, du hast 85 an der John Makepeace School for Craftsmen in England gearbeitet, deine Ausbildung zum Möbelschreiner gemacht, hast dann am RCA studiert und dann bei Jasper Morrison als ja, Assistent gearbeitet. Und das ist ja, würde ich mal sagen, eine dreistufige Ausbildung. Und was hast du eigentlich da für deine erfolgreiche Studiogründung, die dann 1991 war, eigentlich mitgenommen? Was ist denn da wirklich eine Sache, die nicht durch dein, sag mal, offenes in die Welt schauen zu dir gekommen ist, sondern wo du sagst, das habe ich wirklich von diesen einzelnen Stationen mitgenommen?
Naja, also der Weg in die Selbstständigkeit, das eigene Büro zu gründen, dafür war natürlich das Büro von Jasper Morrison die Vorlage, also meine letzte Station, bevor ich mich damals selbstständig gemacht habe. Ich muss dazu sagen, Jasper Morrison, damals, als ich bei ihm arbeitete, war der alleine und dann mit mir waren wir dann zwei in einem Raum. Es gab einen kleinen Computer und ein Zeichenbrett und ja, es war alles sehr, und ein Telefon und ein Faxgerät, das muss man natürlich noch dazu sagen. Also es war alles sehr einfach. Und ich glaube, diese Einfachheit hat mich auch ermutigt, einfach diesen Schritt machen zu können, weil ich mitbekommen habe, naja, manchmal klingelt das Telefon, dann ist da jemand dran, mit dem Jasper ein Projekt bespricht. Es gibt auch Treffen, da kommen Menschen ins Büro, man fertigt Zeichnungen, schickt die an eine Werkstatt oder schickt die an einen Hersteller. Also im Grunde hat sich für mich diese Designpraxis auch entmystifiziert, aber im Positiven. Ne? Ich hatte dann irgendwie gar keine Angst mehr davor. Was ist denn das, die große weite Welt nach dem Studium? Während man ja während des Studiums, auch am Royal College of Art, wo ich studiert habe, meinen Master gemacht habe, da wurde das reale Leben, die Praxis nach dem Studium wurde immer sehr, ja, war das so verschlüsselt als etwas, von man nicht so genau wusste, wie es ist. Es ist dann plötzlich alles ganz anders und alles ernst. Und ich habe eigentlich diesen Transfer oder diesen Schritt als gar nicht so großen Wechsel empfunden. Und weil du das vorhin aufgezählt hast, also die meine Schreinerausbildung in der John Makepeace School for Craftsmen in Wood. Und davor übrigens habe ich ein Jahr bei einem Möbelrestaurator gelernt. Also meine handwerkliche Ausbildung, die, glaube ich, hat mir natürlich so ein handwerkliches Fundament mitgegeben, was auch hilft in so einem, um ein gewisses Selbstbewusstsein oder zumindest das Bewusstsein eines Rückhalts zu haben. Also wenn alles schief geht, dann kann ich Dinge bauen und ich baue sie einfach, weil ich dann wieder Schreiner bin, oder ich baue sie, um meine Ideen noch besser, stärker kommunizieren zu können. Also diese Ausbildung, die spielen schon auch eine sehr große Rolle, vielleicht sogar auch überhaupt, also da gehe ich jetzt hauptsächlich auf John Makepeace zurück. Für mich war die John Makepeace-Lehre eigentlich die Entdeckung dessen, was Arbeit ist, was ich in der Schule nie gelernt habe. Und ich finde es eigentlich erschütternd, ne, dass man in der Schule, Gymnasium, eigentlich nicht beigebracht bekommt oder so mit auf den Weg bekommt, was ist denn das eigentlich Lernen und was ist eigentlich Arbeiten und wie macht man das so zu seinem eigenen Ding, dass es Spaß macht, dass man darin auch gut ist. Das habe ich in der John Makepeace School gelernt.
Wie macht man das denn?
Ich glaube, also es hat ja sehr viel mit einem selbst zu tun. Also mit all den, jeder von uns hat so seine eigenen Möglichkeiten und auch das Gegenteil davon. Also Dinge, die man nicht mag oder nicht kann. Und ich glaube, ne, dieses zu lernen und zu arbeiten lernen hat ganz viel damit zu tun, sich selbst kennenzulernen und damit umzugehen, wie man denn selber funktioniert und am besten funktioniert und wie man seine eigenen Schwächen irgendwie umschifft oder natürlich auch so seine, so die Vorlieben und das, was man kann, bestmöglich ausschöpft und genau an den Punkten, wo man so gerne kneift, sich irgendwelche Tricks oder Strategien der Überlistung aneignet, ne, eben doch weiterzukommen.
Das klingt ganz interessant und ist, ich habe mir das dann gleich aufgeschrieben, dass es ja eine Frage der Selbstfindung ist. Und vielleicht ist es auch für die Zeit, in der wir in der Schule sind, also so von 6 bis 18 oder sowas, 6 bis 16, das ist ja schon das ganze, also ist ja der ganze Umfeld ja schon extrem auf Selbstfinden, ne? Also ich, fürchterlich, will gar nicht dran denken, wie das war. Aber und dann sozusagen noch, dann noch rauskriegen, was man selbst ist mit Arbeit drumherum, ist ja total, das ist nun mal einfach schwierig. Aber ich finde aber die Frage interessant, dass es ja sozusagen als Tischler ist ja das Material Holz und das ist ja auch so eine Art von Gegenüber, eine Art Partner im Selbstfinden. Ist da Holz an der Stelle vielleicht ganz gut geeignet, um sich selbst zu finden, weil es ist, wie es ist?
Ja, bestimmt. Ich würde aber sagen, eine Lehre, weiß ich nicht, als Schlosser, auch als Automechaniker oder als Glaser, all das, glaube ich, hätte eine ähnliche, also würde ähnlich funktionieren. Ich glaube, das Handwerk ist ja sehr, Handwerk hat ja aber auch was sehr Schulisches, also es gibt einfach gewisse, also Handwerk ist sowas, was man von Grund auf lernen muss und dazu gibt es bestimmte Regeln und natürlich auch eine Tradition, aus der man lernt. Und dann gibt es aber diese Dimension, damit dann was zu machen. Ganz guter Vergleich wäre auch ein Musikinstrument zu lernen. Ne? Man lernt also das Musikinstrument zu spielen, um dann aber damit zu musizieren. Und manche, die die wirklich begabt sind, schreiben dann eigene Lieder und Melodien. Im Grunde um irgend sowas geht es. Und ich muss dazu sagen, also diese Schreinerlehre habe ich in England gemacht und dort wird Handwerk anders vermittelt als in Deutschland. In Deutschland ist ja das Handwerk sehr stark in die Handwerkskammer eingebunden, in bestimmte ganz klare Lehrprogramme. In England ist Handwerk freier und noch in der Tradition des Arts and Craft. Und der Handwerker ist immer jemand, der auch kreativ ist. Also der Handwerker ist nicht nur Ausführender, sondern auch Gestalter. Und das war eine wahnsinnig wichtige, das hat mir unheimlich geholfen. Und im Grunde kann ich jetzt sagen, naja, das war genau der Anfang meiner Design-Ausbildung. Weil natürlich wir bauen einen Tisch aus Holz, auch bedeutet, naja, was für ein Tisch denn eigentlich und aus welchem Material und wie groß ist der und sind die Beine an den Ecken oder hat er nur drei Beine und sind die Beine eckig oder rund, wie auch immer. Also all da liegen ganz viele Entscheidungen ja in so einem Planungsprozess des Schreiners, die aber, kann man sagen, auch Designentscheidungen sind. Und auf diesem Wege bin ich so zum Design gekommen. Ich habe dann gemerkt, naja, diese Fragen, diese Planungsfragen, die haben auch was damit zu tun, mit welcher Maschine mache ich denn baue ich diesen, mit welchen Maschinen, mit welchen Arbeitsprozessen baue ich diesen Tisch. All das hat mich interessiert und hat mich, glaube ich, zum Industriedesign geführt, wo man ja also ne, Dinge gestaltet, aber auch also diese ganze Dimension der Herstellung, wie, aus was und spielt da auch eine Rolle.
Wie war das in den am RCA zu der Zeit? Sind viele aus so einer handwerklichen Grundausbildung gekommen oder warst du da eher so eine Ausnahme?
Ja, da war ich eine totale Ausnahme und es hat mich völlig aus der Bahn geworfen, weil ich eigentlich am Royal College angetreten bin mit so einer mit so einer Klarheit, wie Dinge denn gemacht werden. Also gemacht werden und wie das so funktioniert und in dem Sinne, was ich eben erzählt habe, auch so für mich selbst. Ich dachte so, ja, ich weiß, wie ich auch so funktioniere. Und dann bin ich ans Royal College gekommen, was ja so ein Melting Pot, so eine Ansammlung von jungen, kreativen, begabten, unglaublich aufstrebenden, ehrgeizigen Leuten ist. Und es hat mich total irritiert. Und tatsächlich, also das Masterstudium sind nur 2 Jahre, ist eine Zeit, die dann auch sehr schnell vergeht. Ich wusste am Anfang nicht mehr, wo links und rechts ist. Also in meinem Wertesystem, weil ich gesehen habe, na, der macht's ganz anders und die macht auch tolle Dinge und wo kommt denn das her? Also ich musste alles nochmal hinterfragen, was ich mir so zurechtgelegt hatte, habe mich dann in die Bibliothek hauptsächlich zurückgezogen und hatte so das Gefühl, okay, ich muss so in so einem mir selbst auferlegten Crashkurs muss ich so ganz viele Dinge für mich nochmal aufarbeiten, weil ich war gerade ne, über mein Schreinerhandwerk und Riedfeld, den ich darüber kennengelernt hatte, das war so mein Kosmos von Design und natürlich habe ich plötzlich entdeckt, es gibt viel mehr und ganz anderes und ich habe mich gerade so zum Ende des Studiums hin wieder einigermaßen gefangen. Ich würde auch behaupten, ich war gar kein besonders guter Student am Royal College, weil ich war nicht besonders produktiv. Ich war wirklich extrem auf der Suche nach etwas, also nach Klarheit und Möglichkeit, mich mit etwas identifizieren zu können. Ich denke, das ist so mein Ansatz. Das hat lang gedauert, aber gegen Ende hin fügte sich das dann wieder wie Puzzlesteine irgendwie wieder zusammen. Und deswegen glaube ich auch rückblickend, und das wäre auch mein Rat immer an Studenten, das Studium ist nicht dazu da, so einen tollen Entwurf nach dem anderen rauszuhauen, sondern es ist wirklich, das Studium ist die Suche danach, was man machen möchte, wer man ist. Natürlich ist es auch Lernen, bestimmte Skills muss man sich aneignen im Studium. Das Studium hat ganz viel mit den Kommilitonen zu tun, mit dem Umfeld, in dem man da ist, also wovon ich ja jetzt auch eben gesprochen habe im Royal College, also auch dieses, ne, dass das Umfeld einen so aus der Bahn wirft und einem aufzeigt, die Welt ist viel größer, viel bunter, viel vielseitiger, als man so in dem eigenen Denken hat. Ich glaube, dafür ist das Studium da und wichtig.
Aber haben dir da das, was du ja beschreibst, dieses Lost-Sein, das kenne ich aus meiner eigenen Biografie. Ich sehe das regelmäßig bei den Studierenden. Ich freue mich da immer, wenn das passiert. Bei dir klingt das aber so, als wären da gar keine Lehrenden gewesen, die dich da so ein bisschen darin hätten begleiten können. So, also hattest du jemanden, der dich geguided hat da oder an den du dich orientieren konntest?
Ja, sehr aufmerksam. Und also merke ich natürlich jetzt selber, dass wenn ich vom Royal College spreche, ich überhaupt nicht über meine Lehrer spreche. Und tatsächlich waren wir damals auf ziemlich verlorenem Posten da in unserem Department, Design Department. Mit der Ausnahme einiger Gastdozenten, die irgendwie so auf der Einladeliste des Royal College standen, und das Royal College in London ist natürlich, hat da so einen Anziehungsfaktor, der auch toll ist. Also es gab interessante Vorträge, die natürlich wichtig waren, und zum Beispiel Jasper Morrison, damals ja noch total jung, der auch selber dort studiert hatte, wurde immer mal eingeladen waren die dann so tageweise bei uns, man konnte sich in eine Liste eintragen und so eine Gesprächszeit buchen mit denen. Jasper Morrison war für mich wichtig, und der andere und sehr wichtige Lehrer für mich war Vico Magistretti, dieser große italienische Designer, einer der Pioniere des italienischen Nachkriegsdesign. Magistretti war damals auch schon, ich würde sagen, in seinen Anfang 70er Jahren. Also war ein älterer Herr, jemand, der aber noch total agil war und irgendwie Lust hatte, die Diskussion mit uns Studenten, und der auch, ne, und der aus dieser ganz großen Welt kam. Eigentlich die ich in meinen Stunden da in der Bibliothek ja für mich entdeckt hatte, das italienische Nachkriegsdesign wurde dann für mich so als, das war für mich so das, die prägende Epoche irgendwie, also auch im Sinne der Freiheit, die hatten, und auch der dem Glauben, dass man sehr experimentelles, freies Design für die Industrie machen kann. Also diese Verbindung fand ich spannend. Und Magistretti stand irgendwie dafür, war dann so ein Typ, der, mit dem man ganz einfach reden konnte und der alles auch so eigentlich auch so runtergebrochen hat und auch entmystifiziert hat. Er hat gesagt, Design geht eigentlich ganz einfach und es muss auch einfach sein. Also das waren so die prägenden pädagogischen Momente da am Royal College.
Ja, und du hattest vorhin gerade gesagt, dass sozusagen diese Praxis nach dem Studium eher so kaum so richtig thematisiert wurde. Das war so eine, das ist dann das danach. Und jetzt hast du natürlich eben von Magistretti gesprochen, und der natürlich aus einer sehr industriellen Praxis kommt. Also der hat ja wirklich diese diese Entwürfe mit dem starken Industriefokus gemacht. Und du hast das ja dann auch gemacht. Konnte er dir eine Brücke sein in deine Gründung? Oder konntest du dich da irgendwie orientieren? Oder war das dann schon was völlig Neues?
Nee, die Brücke war tatsächlich Jasper, mehr als Magistretti, obwohl sie ja, also Jasper sich ja auch genau auf dieses Modell bezieht, des Büros, der Magistretti hatte einen Assistenten sein Leben lang, so einen Herrn im weißen Kittel, der an der Zeichenmaschine stand. Und im Grunde diese Vorstellung, dass man als sehr kleine Einheit ein eigenes Büro gründet und mit der Industrie arbeiten kann. Und die Industrie ist ja im Grunde die Erweiterung des Büros und der Möglichkeiten gewesen. Und dieses Modell, war das, was ich auch, was ich auch verfolgt habe. Aber Jasper war für mich einfach die 1:1 Erfahrung. Ich saß da mit dem in seinem Büro und konnte das so genau. Jasper ist, glaube, 6 Jahre jünger als ich. Also das war so, so jemand wie Magistretti ist so eine Person so larger than life. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man so jemanden trifft, der ist trotzdem noch so, das ist so ein Vorbild, aber so fast unerreichbar. Jasper war viel näher irgendwie, einfach durch den geringen Altersunterschied und diese, ne, also und so eine sehr ähnliche, so ein ähnlicher Werdegang. Der war auch am Royal College und ja.
Und aber das ist ja ganz interessant, weil da würde ich nämlich auch gerne drauf rauskommen. Du warst Assistent bei Jasper, der war 6 Jahre älter als du und du hast ja dann auch wirklich mit dann später sehr erfolgreichen Designern gearbeitet, die bei dir als Assistenten reüssiert oder gestartet sind. Ne? Das ist Pauline Deltour, Nitzan Korn, Stefan Dietz, Clemens Weißhaar haben alle mit dir zusammengearbeitet und sind später sehr, sehr erfolgreich geworden. Kann man da eine Linie erkennen von der Art und Weise, wie beispielsweise Jasper Morrison mit dir gearbeitet hat, wie du jetzt sozusagen mit denen gearbeitet hast? Also ist das so ein, ich finde das eine wichtige Frage, weil geht mir genauso und geht, glaube ich, vielen anderen Gestalterinnen und Gestaltern so, dass wie wir, ich sag jetzt mal, in Lernwelten, ich sag, oder Ausbildungskontexten sozialisiert sind. Davon können wir uns nur schwer freimachen und reproduzieren das immer weiter. Und es ist eine wichtige Reflexionsaufgabe meines Erachtens für Menschen, die wirklich in der akademischen Lehre sind, das immer zu hinterfragen, was mache ich denn hier eigentlich? Reproduziere ich nur, wie ich das gelernt habe, oder kann ich mir meinen eigenen Kopf machen? Und das, wie ist das für dich, weil du ja wirklich sehr lange mit jungen Menschen gearbeitet hast, aber nicht in der Uni, sondern bei dir im Studio?
Ja, also tatsächlich, ich habe ja lange bewusst auch, also wollte nicht in die Lehre, weil ich immer auch behauptet habe, naja, die beste Form der Lehre, die findet im Beruf statt, dort, wo wir jeden Tag und sehr eng zusammenarbeiten. Nochmal zurück zu Jasper Morrison, also diese Form der Praxiserfahrung und Lehre von mir in seinem Büro. Jasper Morrison funktioniert als Designer ganz anders als ich. Jasper hat die unglaubliche Gabe, Dinge sehr klar in seinem Kopf eigentlich schon zu definieren. Jasper wäre so der Designer, der tatsächlich mit seinem Füllfederhalter damals so eine Zeichnung, so eine Handzeichnung aus Papier macht und das war's. Und ich musste das dann sozusagen in eine technische Zeichnung übertragen, wobei im Grunde in seiner Füllfederhalterzeichnung schon jeder Radius, wie präzise irgendwie so, das war alles da in dieser Zeichnung. Ich wiederum als Designer funktioniere anders. Ich kann das nicht. Ich habe am Anfang einen winzigen Strohhalm, irgendwas, woran ich mich festhalte, und dann ist der Arbeitsprozess führt uns eigentlich erst zu Lösungen. Und das heißt, meine Assistenten im Büro, die haben eine andere Rolle eingenommen, als ich sie bei Jasper hatte. Ich glaube, meine Arbeit mit Leuten wie eben aufgezählt, war immer sehr, sehr intensiv, ein sehr starker Dialog, wo ich auch behaupten würde, na, die haben alle auch sehr viel mit ins Büro gebracht. Ich habe meine Assistenten immer auch nach so einem Gefühl ausgesucht und Gott sei Dank gefunden, dass die, ne, die sind nicht, eben nicht deckungsgleich mit mir, die können noch was anderes, was so ins Büro kommt über diese Mitarbeiter. Und das hat mir immer, getaugt. Ich mochte das, weil das sozusagen meine eigenen Möglichkeiten natürlich erweitert hat. Es war spannend, dieser Dialog. Und im Grunde, ich glaube, es gibt sogar, könnte man sagen, naja, es sind auch Phasen in meines Büros ablesbar, wo man sieht, naja, das war so die Phase Clemens Weißer und das war die Phase Stefan Dietz und Nizan Cohen und ich müsste sie jetzt alle aufzählen, nee, weil genau. Ich habe in meinen vielen Jahren wirklich ganz, ganz tolle Leute gehabt, die auch viele von ihnen jetzt auch selber ihre eigene Praxis gründen. Und manchmal, ne, ich gucke da ja natürlich drauf, so was übernehmen die dann so aus der Zeit in meinem Büro und wie führen sie ihr eigenes Büro. Also es ist irgendwie so ein Staffelstab, der aber sich natürlich verändert. Jeder von denen macht dann auch viele Dinge ganz anders, ganz klar.
Und sind die, also das ist ja so schwer rauszukriegen, oder vielleicht steht es auch nirgends, ne? Aber wie funktioniert das? Ist das eine Linearität? Haben die Menschen, die bei dir sind, also Assistent klingt jetzt so, das ist immer ein Mensch und es ist Konstantin und eben diese Person, oder sind die dann auch mal alle zu viert parallel da gewesen und dann gerade einer am Kommen, die andere am Gehen? Und wie hat das funktioniert, das Studio? Wie viele Leute wart ihr in München? Oder hat sich das verändert? Oder wie hat sich das verändert?
Das hat sich natürlich verändert. Und am Anfang war ich sehr lange alleine. Und ich glaube, diese Zeit, ganz alleine zu arbeiten und alles wirklich selber zu machen, hat mich auch sehr geprägt. Also das ist so auch eine Erfahrung, die, glaube ich, ganz wichtig ist, obwohl ich das, ich würde behaupten, heute kann ich das fast nicht mehr. Mhm. Dieser Lockdown war jetzt ganz interessant, da war ich so ungefähr wieder alleine. Aber eigentlich kann ich das nicht mehr und will das auch nicht. Ich habe natürlich ganz klein angefangen, dann gab es den ersten Assistent, Klaus Hackel, dann gab es den zweiten Assistent, der sehr wichtig war für mich, Askan Mergenthaler, nämlich eigentlich ein Architekt, der inzwischen Senior Partner bei Herzog Dömeron ist, so eine Wahnsinnskarriere gemacht hat. Und der war lange bei mir studienbegleitend, der hat damals an der Technischen Uni in Stuttgart studiert und seine Freundin lebte in München und deswegen hat er bei mir gearbeitet. Und das war eine ganz tolle Zeit. Danach kam Clemens Weißer und dann kam Stefan Dietz dazu und ab dann waren es plötzlich zwei und dann ging Clemens und dann kam Nizan und im Grunde so die Hochzeit in München oder die letzten Jahre in München waren vier, fünf Designer gleichzeitig da, also war das Team dann entsprechend so groß. Mit dem Umzug nach Berlin habe ich das Team wieder etwas geschrumpft, also wir sind jetzt vier Designassistenten plus meine Assistentin für das Administrative, das Management des Büros. Und also ich habe ne, diese die Größe, Menge der, wie groß ist das Studio, wie viele Leute arbeiten da, hat ganz viel mit mir selbst zu tun, also meiner Kapazität entsprechend ne, mit so vielen Leuten und entsprechend so vielen Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Ich wollte immer Designer sein und kein Büromanager. Ich will nicht der sein, der nur noch so rumdelegiert. Ich will in jedem Projekt tief drinstecken und das finde ich, schaffe ich am besten so in dieser Größenordnung 4, 5 Assistenten.
Das finde ich ganz interessant, dass du das sagst, weil ich kann mich erinnern, als ich aus dem Studium rausgegangen bin, ich habe 2007 meinen Abschluss gemacht, da hatte ich das Gefühl, dass es so eine Art von Imperativ gibt, man muss ein Designstudio gründen. Ne? Also dieses IMAX auf dem Tisch, 5 Leute, die oder mindestens, die alle irgendwie beschäftigt sind und irgendwas machen und man haut so ein Projekt nach dem anderen raus. Und erst über, wirklich in den letzten Jahren habe ich das so für mich festgestellt, dass das aber überhaupt nichts mit, also das ist kein allgemeingültiger Design-Lebensentwurf, sondern das ist eben, wie du sagst, man kommt unglaublich schnell in eine administrative Rolle, wird unglaublich schnell auch zu einer Marke, wenn man das nach vorne treibt und man ist dann halt eben die Person und ist nur noch am Repräsentieren und kaum noch in den Prozessen so tief drin, was ja den großen Spaß eigentlich am Job ausmacht. Und habe das jetzt auch angefangen, den Studierenden, eben wir waren letztens erst auf Exkursion und haben uns verschiedene Studios angeguckt und mir ist das dann so aufgefallen, alle Studios, die wir angeguckt haben, waren super klein. Die waren wirklich, wirklich kleine Units und haben unglaublich innovative Sachen gemacht. Und das, ich gemerkt, ja stimmt, vielleicht ist es die, wie du es selber sagst, man ist so die kleinste Einheit und eigentlich die nächste Größe ist dann schon die Industrie. Also, dass das der interessante Teil ist, wo wir als Gestalterinnen und Gestalter eben noch auch den Impact machen können, den wir wollen, oder?
Ja, und also wirklich interessant, dass dieses italienische Modell nach dem Krieg, die haben so angefangen, die hatten so eine, das hat auch natürlich mit einer gewissen Struktur oder Infrastruktur zu tun gehabt, die hatten. Also die Designszene in Italien nach dem Krieg entstand in Mailand oder aus Mailand heraus und 20 Kilometer nördlich von Mailand hockte diese ganze Industrie. Also die mussten nur mit dem Regionalzug irgendwie eine halbe Stunde da in die Brianza fahren und waren sofort, konnten ihre Meetings machen, waren in den Werkstätten, konnten Prototypen angucken. Also das war so, ne, man muss sich das ja vorstellen, damals, naja, die hatten schon ein Telefon, aber ansonsten Kommunikation musste, also war sehr, sehr so, heute sagt man jetzt in Präsenz und direkt. Und das funktionierte, weil die Wege da so kurz waren. In Deutschland, und ich glaube, dass noch sehr stark in der Zeit, in der ich eigentlich studiert habe, aber eben in England, war also der deutsche das deutsche Designstudium hat Studierende dahin ausgebildet, dann in eine große Firma einzutreten und da in so einem großen Team zu arbeiten. Dieses kleine Büro, dieser Begriff, ob man ihn mag oder nicht, das Autorendesign, also jemand wie Jasper, der einfach da alleine am Schreibtisch sitzt und seine Sachen macht, das ist erst, da gab es mal natürlich in den 80er Jahren gab es so gewisse Studios, die das gemacht haben, aber eigentlich ist das dann wieder in den 90er Jahren veräppt und jetzt kommt es zurück, das sehe ich auch so.
Ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass, und da würde ich jetzt vielleicht nochmal so ein Stück weitergehen von deiner Studiopraxis. Du hast gesagt, das Studio ist der beste Lernort und jetzt bist du trotzdem an der Hochschule. Wie kommt das, dass du jetzt dann doch dich umentschieden hast und sagst, okay, jetzt mach ich's doch?
Ja, also zum einen hatte ich so das Gefühl, dass ich über so viele Jahre, und es sind immerhin, also 2021 sind es jetzt wirklich 30 Jahre der eigenen Praxis, entsteht natürlich auch eine gewisse Routine in Abläufen, die ich nie wollte, aber die man nicht verhindern kann. Ne? Über 30 Jahre schleicht sich auch so eine gewisse Routine an oder Methodik, wie auch immer. Davon profitiere ich einerseits und gleichzeitig stört es mich auch. Und ich habe dachte so, ich suche auch eine Veränderung und eine neue Herausforderung und so meine Bereitschaft oder Offenheit, in die Lehre zu gehen, hat was damit zu tun. Also da, die Lehre ist etwas, was ich nicht kannte, also so unbekanntes Terrain. Ich wusste, dass es mich herausfordern wird, mich mit Dingen konfrontieren wird, die nicht sozusagen aus meinem eigenen Kosmos kommen. Ob ich dafür geeignet bin für die Lehre, wusste ich natürlich nicht, aber ich glaube, ich habe eben sehr viel immer mit jungen Leuten gearbeitet, also irgendeine Form von Vermittlung kenne ich und habe auch das Gefühl, naja, ich weiß so viel, was ich auch gerne vermitteln möchte und weitergeben kann. Und zu all dem kam dann einfach eine konkrete Einladung, nämlich aus Hamburg von Martin Köttering, dem Direktor der Hochschule für Bildende Kunst in Hamburg, der mir mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, in dem Kontext ihrer Hochschule eine Designklasse zu machen. Dieser Kontext ist ein sehr spezieller, weil die Hochschule für Bildende Kunst in Hamburg zwar eine Historie hat mit Dieter Rams. Dieter Rams war dort Designprofessor vor vielen, vielen Jahren. Inzwischen ist aber natürlich diese Hochschule hauptsächlich eine Hochschule für bildende Künste und legt auch großen Wert darauf, auf diese absolute Freiheit und sehr ist interdisziplinäres Arbeiten und die Design der Studienschwerpunkt, ich muss das jetzt auch wirklich in den richtigen Vokabeln
ja,
sagen,
genau.
Der Studienschwerpunkt Design an der HFBK in Hamburg ist keine Designausbildung. Es ist ein Freiraum, um Dinge zu machen, die in Richtung Design gehen. Und das ist wahnsinnig spannend einerseits und extrem schwierig andererseits.
Ja, ich finde das interessant, weil du sagst, dezidiert keine Designausbildung als an der UdK die Bologna-Reform durchgesetzt werden sollte. Also dass sozusagen von Diplomstudiengängen auf Bachelor-Master-Studiengänge gewechselt wurde, dann musste eine neue Studienordnung geschrieben werden. Ich kann mich erinnern, das wurde vor allen Dingen auch unter den Architektinnen und Architekten schwer diskutiert. Und da gab's einen Entwurf. Und Siegfried Zielinski hat gesagt, hat sich unglaublich, also das sehe ich noch vor mir, wie er da sitzt und sagt, er hat sich sehr aufgeregt darüber, dass da das Wort Ausbildung steht. Und war so, hä, was machen wir denn hier? Wir bilden hier nicht aus. Wir machen keine Ausbildung. Das ist ein Studium. Und ich war total perplex, weil ich natürlich als junger Assistent dachte, nein, natürlich bilden wir hier aus. Wir müssen ja den Leuten was an die Hand geben, damit die überhaupt selber sich finden können und sowas. Und immer mehr stelle ich fest, dass dieser Freiraum der Universität ganz wichtig ist, dass man eben da studieren kann. Und sind das diese Dinge, von denen du sagst, am Anfang, dass du da achtest, die sind, mit denen werde ich konfrontiert, wo ich nicht so richtig weiß? Oder was hast du damit gemeint?
Ich bin jetzt ein ganzes akademisches Jahr erst in Hamburg und zumal ein pandemisches akademisches Jahr. Also du kannst dir vorstellen, das war nicht ganz einfach. Ich merke, dass dieser Freiraum, den ich auch gerne selber hochhalte, der ist eigentlich, der erfordert von den Studierenden einen sehr hohen Grad an Reife, nämlich mit dieser Freiheit umzugehen und selber zu entscheiden, ne, mache ich überhaupt was und was mache ich und wie und so weiter. Und man ist ja auch im Grunde aufgefordert, sich selber die Dinge anzueignen. Da gibt es natürlich Werkstätten und auch also Professoren, die eine Hilfestellung leisten können, aber eigentlich ist diese Schule eine für, die, also bietet diesen Raum, um sich selber, aus sich selber heraus Dinge zu machen. Und bei den bildenden Künstlern würde ich gerne verstehen, wie das bei denen funktioniert. Im Design finde ich einfach, kommen wir in unserer Praxis als Designer sehr schnell auf die Notwendigkeit bestimmter Skills an diesem Punkt, dass wir, ohne dass man gewisse Dinge kann und weiß, kommt man einfach an totale Grenzen. Und dann wird es sehr frustrierend, finde ich, sehr dilettantisch und gar nicht im Positiven, weil das gibt es natürlich auch so, ne? Man macht was man nicht kann, und das ist auch deshalb toll, aber also das kann kein, das ist kein echter Weg. Ich bin jetzt mit Beginn des neuen akademischen Jahres an diesem Punkt, wo ich so aus dem letzten Jahr gelernt habe und das Gefühl habe, nein, ich muss, ohne dass ich zu schulisch werde, ohne dass es zur Ausbildung wird, muss ich dennoch sehr viel mehr Hilfestellung liefern oder zumindest Anregung, sogar echte Aufforderung an die Studierenden, sich bestimmte Dinge anzueignen, weil es ohne dem nicht geht. Also wohin waren wir bei dem Beispiel von Musikinstrument lernen? Ja, natürlich, man kann sich das selber beibringen und manche können das. Wahrscheinlich Jimi Hendrix hat das gekonnt und war dann genial. Aber also unsere Berufspraxis, die ja auch sehr, ne, inzwischen sehr, sehr weit und sehr offen, vielschichtig geworden ist, verlangt doch so, also ziemlich viel Informations- oder Wissen und tatsächliche echte Fertigkeiten, damit man sich da überhaupt bewegen kann, damit man wirklich nicht nur in diesen ersten Ideen und Wünschen davon, was man gerne machen möchte, stecken bleibt.
Ja, genau. Und man kann die Komplexität, die Welt beschreibt, in der wir sind, ja gar nicht reproduzieren oder zumindest in gewisser Weise Objekte erzeugen, die den Resonanzraum erzeugen, an dem ich mich auch selbst finden kann. Also das, was du vorhin meintest, dass das Studium ja eben auch Selbstfindung ist, hat ja auch immer was anhand von Themenstellungen und der Qualität, wie ich diese Themenstellung bearbeiten kann, zu tun. Und das andere ist eben auch eine Sache, von der wir uns irgendwie alle so ein Stück ja auch emanzipieren müssen, als Lehrende wie auch die Studierenden. Das ist das, auch die Referenz, die du gerade hattest mit Jimi Hendrix. Ja, der war halt genial. Ja, der war halt genial, ne? Das ist auch ein sehr großes Ausnahmetalent gewesen. Und wir sind aber alle keine Ausnahmetalente, sondern sind halt alle ganz normale Menschen, die Dinge können, besser, schlechter, unterschiedlich als andere. Und das aber herauszufinden und das auch für sich zu akzeptieren und zu merken, okay, ja, ich kann vielleicht super gut zeichnen, aber 3D-Modeln, das muss ich noch lernen. Oder einen Kranschnitt einer Bandsäge machen. Ne? Das sind so eine Punkte, das lernt man aber auch erst, wenn man es halt macht oder wenn man in die Situation, wie ich empfinde, reingeworfen wird und dann einem erlaubt wird, das auch zu lernen und schlecht zu sein da drin, um das jemandem zu zeigen, der einem sagt, so und so könntest du es besser machen. Ob die Leute das dann so machen oder nicht, tja, das ist dann A, deren eigenes Aufgabe und B, natürlich rückwirkend, so ein bisschen auch unsere pädagogisch-didaktische Rolle. Wie nehme ich die mit, wie hole ich die an ihren Stellen ab, damit die sich entwickeln können, die jungen Menschen. Jungen Menschen sind es ja dann im Endeffekt noch alle, ne? Und das finde ich einen sehr wichtigen Teil von unserer Aufgabe. Frage ist dann immer, wie man das in so einer Online- oder Distanzlehre macht. Also wie bist du damit umgegangen, so du ja auch sehr aus einem Material kommst.
Wir haben zumindest im letzten Semester, im Sommersemester hatten wir dann dieses Online-Format so für die Klasse ganz gut hinbekommen mit Sitzungen der ganzen Klasse, wo Themen einfach so diskutiert wurden. Das war gut, weil ich natürlich versucht habe, diesen irgendwie auch einen Klassenzusammenhalt aufrechtzuerhalten in dieser Zeit, wo die alle sich nicht in der Schule treffen konnten, sondern zu Hause hockten. Aber das andere Format war natürlich Einzelgespräche, und ich habe immer gesagt, möglichst viel und möglichst regelmäßig, dass wir irgendwie so im Dialog bleiben, am Ball bleiben. Ich meine, es ist ja irre, so aus der eigenen Praxis, so von Woche zu Woche, also da so in die Hochschule zu kommen. Ich bin einen Tag die Woche an der Hochschule und die sozusagen von der einen Woche zur nächsten weiß ich, was wir hier im Büro, was einfach alles passiert ist. Man kommt an die Hochschule und fragt so und so, wie ist es weitergegangen? Ja, und dann hatten die halt irgendwie Stress mit der Freundin oder haben sowieso nichts gemacht. Ne? Also es ist so, ich empfinde das, es gibt auch eine extreme Trägheit da an, also und das ist so, ich weiß gar nicht, wo das alles herkommt. Also dieses Gefühl, dass man da eigentlich so Tag für Tag einfach so verstreichen lässt. Eine Umfrage unter meinen Studenten letztes Semester, ne, an so einem Punkt, wo ich echt frustriert war, gefragt, ja, wie viel, also wenn ihr ehrlich seid, wie viel Zeit pro Woche studiert ihr denn eigentlich? Also im Durchschnitt kam heraus 1,5 Tage. Also in 1,5 Tagen, was wollt ihr denn da machen? Meine Erinnerung an mein Studium war so, es gab überhaupt nichts anderes. Ne? Man hat eigentlich Tag und Nacht irgendwie an so dafür gelebt und natürlich auch mit einem Nebenjob, um Geld zu verdienen. Aber das war alles so, Teil von dem, dass man eigentlich so voll im Studium war. Und also ich will das dieses Jahr auch dränge da sehr drauf, dass die Leute jetzt im Moment ist es möglich, an der Hochschule sind, Zeit verbringen, dort sind und so wirklich so in diesen Rhythmus kommen, dass man eigentlich jeder Tag ist so Studium. Egal, was man macht, ob man nur in der Kantine sitzt, mit den anderen redet, das ist auch Teil davon. Aber es geht nicht, dass man irgendwie so einen Tag die Woche mal so in die Hochschule schlürft und denkt, jetzt mache ich mal ein bisschen was, aber vielleicht auch nicht.
Die Frage ist dann natürlich, wie sehr dann natürlich die eigene Lehre deine Rolle spielt. Ich meine, du sagst selber, du bist nur einen Tag da, ne? Also wie viel Vorbild ist man denn auch, ne?
Ja, natürlich, aber es geht nicht anders. Ich glaube, ich bin insofern Vorbild, dass ich einen Tag Lehre mache als Teil von einer ganzen Praxis, die ganze Zeit weiterläuft. Also ich habe jetzt so ein bisschen vielleicht geschimpft oder gesagt, so, es frustriert mich die Trägheit, die an der Hochschule herrscht. Ich verstehe das auch, wie das passiert. Und die Herausforderung für mich besteht darin, eigentlich eine Motivation zu schaffen oder so, dass das umzudrehen dass die Hochschule wird so der Ort, an dem was passiert, an dem ich sein will, an dem ich dann auch so selber so in das Machen komme. Und natürlich ist so diese, wird die Hochschule und das, was andere um mich herum machen, das alles ist so eine, als Referenz ja total wichtig. Und ja, du kennst das selber in so einer Klassengemeinschaft und dann auch im größeren Maßstab in der Hochschule, gibt es so viele Dynamiken, ne, von bestimmten Leuten, die es braucht, die andere wiederum mitziehen oder an ja, den, ne, oder die auch natürlich eine Reibungsfläche sind, gegen die man sich abgrenzen will, egal in welche Richtung. All das ist total wichtig. Also da sozusagen, da, ich glaube, meine Rolle ist im Moment so, die Studierenden dahin so zu sensibilisieren, dass das alles stattfindet, das ist alles Teil des Studiums, aber
du hast, aber ich, ihr, du bist ja auch wirklich in dieses pandemische Jahr reingefallen, ne? Und vielleicht ist es, muss man da auch nochmal, also den Studierenden gegenüber, ich kenne sie ja nicht, war ja nicht dabei, aber so generell eben auch nochmal sagen, das ist auch echt schwierig gewesen, ne? Und die, und diese, das vielleicht Trägheit ist immer so, klingt immer so gemein, aber es war wirklich ermüdend und schwer in reinzukommen in das Lernen und Produzieren, wenn genau diese Austauschebenen fehlen.
Genau, aber also im Grunde als Designer als Designer sind wir, unsere Disziplin ist ja genau die so ein Problem eigentlich irgendwie untersucht, versteht und dann in so eine Art von in eine Möglichkeit umsetzen kann. Also wenn ich zu Hause hocke und keine Werkstatt habe, naja, dann lese ich ganz viel oder dann zeichne ich viel. Also ne, die Verhinderung von dem einen ermöglicht mir das andere. Und das ist so eine, also im Grunde war das pandemische Jahr und all die sozusagen die Einschränkung, diese Ausnahmesituation war ja ein ideales Designprojekt, weil man im Grunde genau ne, damit musste man umgehen und das in, also all das Negative in etwas Positives umdrehen oder Möglichkeiten aus Einschränkungen machen. Das ist ja im Kern schon ganz eng daran, was Design ist. Aber also ich also gebe dir völlig recht und ich sehe das natürlich auch. Also es war wahnsinnig anstrengend und schwierig für, ne, und für jeden Einzelnen und jeder Einzelne hatte seine eigene Situation auch noch. Ne? Jeder hatte da so Gepäck oder Umstände. Und naja, jetzt, wir hatten uns jetzt alle total gefreut auf so den Beginn des neuen Jahres und mit Präsenz. Und im Moment sieht alles wieder total düster aus. Mal schauen, wie es weitergeht.
Was machst du dieses Semester mit den Studierenden?
Also wir haben jetzt muss ich nochmal darauf zurückkommen, naja, wir sind eigentlich keine Ausbildung und ich gebe noch nicht mal eigentlich ein Thema aus, weil eigentlich ja alle an ihren eigenen Projekten arbeiten wollen. Aber so mit der Erfahrung vom letzten Semester habe ich zumindest dieses Jahr so ein übergeordnetes Thema als Anregung gegeben. Das sind die Begriffe aus der Abfallwirtschaft, Reduce, Reuse, Recycle, Repair, und so weiter. Also diese, ne, so im Grunde geht es mir darum, den Studierenden bewusst zu machen, dass Design ist im Moment in unserer Zeit ist keine Gestaltung im Sinne von bestimmten, ne, keiner Formensprache. Es geht eher darum, sich Prozesse anzugucken. Und eigentlich das, was am Schluss Gestaltung ist, das ergibt sich daraus, was wir machen, wie wir es machen, aus was wir es machen und so weiter, aus diesen Prozessen.
Ja, das finde ich ganz interessant, dass du das gerade sagst, weil Hey, es geht immer diese Säge an, das ist ganz schlimm.
Ist das eine Säge? Ich wusste nicht, ob es Kinder sind oder eine Säge.
Nein, ich versuche schon immer, genau. Ich sehe die Person und wie die da diese großen Bretter hin und her wuchtet. Und ich habe mir schon aufgeschrieben, hier ab 32, da muss ich dann mal gucken, ob ich das noch irgendwie rausgeeditet kriege. Aber nee, es ist eine Tauchsäge, die hier immer rein und raus geht. Aber das kriegen wir hin. Nee, weil du sagst, dass die... dass es nicht um Styling geht. Jetzt ist aber so, dass du die, also vielleicht ist Styling da der falsche Begriff, aber zum Beispiel der Chair One ist ja ein sehr stilistisches Werk, was aus einer bestimmten Zeit ist. Und ich habe letztens eine Fernsehserie geguckt, der hat einen Teil in der Zukunft gespielt und in der fernen Zukunft mit Außerirdischen und die haben auf Chair Ones gesessen. Und dann dachte ich so, aha, das ist also die Zukunft. Und ist es aber so, dass wir vielleicht jetzt doch viel mehr durch diese aktuellen, wirklich tagesaktuellen Problematiken, eben was aus dem Klima und Abfall und so kommt, wirklich auch viel mehr für eine Gegenwart entwerfen und weniger in eine formale Zukunftsaussicht erzeugen?
Stimme ich absolut zu, möchte aber dann nochmal kritisch einhaken. Also Chair One ist weder so eine Styling-Exercise gewesen, noch war es ein Stuhl, der in eine Zukunft projiziert wurde. Damals, als ich den gemacht habe, war das für mich ein Stuhl, ne, für hier und heute. Mhm. Und das ist jetzt 20 Jahre her. Wie der Stuhl aussieht, hat sich total aus dem Material und dem Prozess entwickelt. Und im Grunde, natürlich hat es dem Stuhl geholfen, dass er auch so eine bestimmte grafische Erscheinung dann war und so eine Wiedererkennung hatte. Aber ihn darauf zu reduzieren, würde mir immer wehtun, weil unser Prozess kam aus einer ganz anderen Richtung. Wir wollten mit dieser Technologie des Druckguss Aluminium arbeiten und einen Stuhl machen, der für den urbanen öffentlichen Raum, der sich in den urbanen öffentlichen Raum einpassen könnte. Mhm. Und im Grunde so die Struktur, das Material, die Härte, das Gitter hatte ganz viel damit zu tun, Fläche zu vermeiden, Fläche, die dreckig werden kann, Fläche, auf der sich Regenwasser sammeln kann, Fläche, die bei Hitze heiß werden kann. Daher kommt diese Gitterstruktur nicht aus einer Grafik. Ich will mich gar nicht sozusagen gegen die Schönheit oder Grafik des Stuhls wehren. Ich will nur sagen, ja, also das alleine war es nicht. Wir haben damals gar nicht so in die Zukunft gedacht. Also die so Bilder für die Zukunft haben ja immer irgendwie so diese Retro-Idee von Zukunft. Also wenn Zukunft Star Trek ist, dann ist das ja eine völlig so eine alte Vorstellung von Zukunft.
Ja, yesterday is future today.
Genau, also Zukunft hat überhaupt nichts mehr mit diesen Bildern zu tun, sondern tatsächlich mit dem Überleben und Erhalt, also Überleben auf unserem Planeten und dem.
Du hast total recht, aber dennoch, und ich glaube, das ist ja, also, ne, und ich wollte dir auch da kein Styling unterstellen, sondern es hat eher was, eher wie wird dieser Stuhl für die Illustration einer bestimmten Sorte Zukunft genutzt? Und das ist, es gab so eine schwedische Serie, die ist Humans, da ging es um so Cyborgs, da saßen die alle auf den Chair Ones mit den Betonstühlen. Jetzt war das eben in dieser ARD-Serie. Da hatten die Metallstühle. Ist super, ich finde das total cool, aber es ist trotzdem, dass da eine distante Zukunft illustriert wird mit einem, wie du sagst, 20 Jahre alten Stuhl. Also das bedeutet auch, dass du da schon in der Pragmatik, wie du es auch gerade formuliert hast, warum der Stuhl so aussieht, wie er aussieht, eine Art von Vorstellung, ich sage jetzt nicht, also ich sag jetzt bedienen, aber ich mein's nicht serviceartig, sondern eben eine Art von Pragmatismus bedienst, den sich viele Leute jetzt als eine mögliche Zukunft vorstellen können. Ne? Und das ist, fand ich, ich habe da länger drüber nachgedacht jetzt und gedacht, okay, aber ist das wirklich so, wie wir in der Zukunft wollen? So pragmatisch? Mhm. Oder ist es nicht eben dann doch sehr viel sinnlicher, sehr viel sorgender, wie du es eben gerade mit dem Studienprojekt jetzt beschreibst, wo es darum geht, wo sind wir denn gerade? Wo müssen wir denn hier auf die Welt achten, Sachen in die Kreisläufe wieder mit reinnehmen und wo sich daraus eine ganz andere Formensprache eigentlich in Zukunft entwickelt. Ne? Ich will dir gar nicht sagen, dass du da was falsch gemacht hättest, sondern das ist nur für diese Zeit was richtig und jetzt geht es darum, wie kann das neu aussehen, was das für eine neue Sprache.
Ja, die ganze Erfahrung von Chairone für mich war so sehr der Stuhl so ein Aushängeschild ist für meine Arbeit, so problematisch ist das auch, weil es gibt immer wieder Firmen, die wollen, dass ich ihnen einen Chairone entwerfe. Das ist total absurd. Also ich habe schon ein Jahr, nachdem das Ding auf dem Markt war, hätte ich schon nie mehr den Stuhl so entworfen. Hat mich gar nicht mehr interessiert. Ne? Es war für mich nie er ist so entstanden, wie er entstanden ist, aus so einer Prozesshaftigkeit. Aber diesen Prozess hatten wir dann für uns gefunden, erarbeitet. Der hat funktioniert, aber dann ging es weiter und wir haben eigentlich relativ schnell auch ganz andere Dinge gemacht. Also ich habe das, das, was der abbildet, der Stuhl, das habe ich sehr schnell hinter mir gelassen. Das, wofür der Stuhl steht, als wie er wirklich entstanden ist, als Idee, das mag ich heute noch. Das war eine sehr, sehr, sehr gründliche Auseinandersetzung einfach mit einer Thematik, die war auch deshalb, glaube ich, wir haben uns eigentlich einen sehr spezifischen Kontext vorgestellt. Also wir waren sehr genau darin zu definieren, wofür dieser Stuhl eigentlich ist. Das Verrückte ist, dass er überhaupt nicht dort eingesetzt wird.
Das also wollte bis ich heute fragen. Nicht.
Ja, also es ist leider erschütternd, dass der Stuhl, diese Betonversion, also mit dem Betonsockel, also das ist so ein Stuhl ist, der so wirklich im Stadtraum, auf irgendeinem Platz, an irgendeiner Straße steht. Das hat sich nicht so wirklich eingelöst. Meistens findet man hin. Den Stuhl in Innenräumen, zum Beispiel in einem Restaurant. Ich würde nie auf diesem Stuhl sitzen wollen, um Abend zu essen. Dafür ist er auch nicht gedacht.
Wie lange darf man wie lange denkst du, sollte man auf einem Chairone sitzen?
Ja, bis der Bus kommt. Genau, ganz genau. Es ist genauso, genau um so eine, und das war tatsächlich Teil unserer Vorstellung, so dieses, was ist eigentlich Komfort in so einem Kontext, wo es entweder sowieso zu heiß ist oder zu kalt ist und windig und dreckig und man sitzt da wahrscheinlich maximal 10 Minuten, 15 Minuten. Genau darum ging es. Und also in dem Maßstab ist er eigentlich ziemlich bequem, kann man sagen.
Konstantin, wir sind über eine Stunde. Ich habe keine Fragen mehr und
ja.
Ich habe das Gefühl, wir haben sehr viele Themen, finde ich, sehr tiefgründig besprochen und hat mich sehr gefreut.
Ja, also ich fand das Gespräch auch sehr anregend und sehr, sehr sympathisch. Vielen Dank und hilft mir selber auch zur Reflexion. Das macht es wertvoll. Vielen Dank.
Super. Gut, dann sage ich an dieser Stelle auch vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer. Sorry für die Tauchsäge im Hintergrund. Ich versuche sie, soweit es geht, irgendwie aus dem Fokus rauszunehmen. Aber wenn ihr euch dann eben wie Konstantin so ein schreiendes Kind im Hintergrund vorstellt, dann könnt ihr es vielleicht ein Stück verzeihen. Super, an dieser Stelle vielen Dank und bis bald.
uns neu. Hurra, hurra. Der Design-Podcast der Burg.